Wir sind heute Morgen im Matthäus, Kapitel 27, die Verse 33 bis 53 würde ich gerne vorlesen. Matthäus, Kapitel 27, die Verse 33 bis 54. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen auf, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steig vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabatani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, er ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis nach unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die Kreuzigungsgeschichte wird von verschiedenen Personen erzählt. 6 sind mir direkt eingefallen. Am kürzesten spricht eigentlich der Markus über das, was an Golgatha passiert. Ganz kurz und knapp, nur die wichtigsten Fakten bringt er zusammen und legt sie auf Papier. Ganz anders ist da der Johannes, der eine neue Dimension reinbringt in dieses Golgatha-Geschehen. Der Johannes, der schreibt über die geistliche Perspektive. Was ist da passiert zwischen Gott und Mensch? Was passiert in der Beziehungsebene, was da bei Golgatha ist? Der Paulus macht es natürlich relativ theologisch. Petrus schreibt es in seinen Briefen. Lukas, der bringt all das, was da geschieht auf Golgatha, in den historischen Zusammenhang für alle Welt zum Verstehen. Und Matthäus? Wir haben es gerade gehört, Matthäus ist sehr ausführlich und für die Leser ganz besonders interessant, die einen starken alttestamentlichen Bezug haben. Und deswegen passt es, glaube ich, heute Morgen ganz gut rein, dass wir uns Matthäus vornehmen, weil wir hier, glaube ich, alle einen sehr starken und klaren alttestamentlichen Bezug kennen. Matthäus schreibt über das, was auf Golgatha passiert, unfassbar detailliert. Auf der einen Seite hält er die Kreuzigung an sich sehr kurz, aber all das, was drumherum passiert, sehr ausführlich. Er beschreibt 12 Dinge, die drumherum passieren, um das eigentliche Kreuzigen von Jesus. 12 Dinge, die wichtig sind für ihn. 12 Dinge, die wichtig sind für jüdische Ohren. 12 Dinge, die sich auf Altes Testament beziehen. Aber keine Sorge, wir gehen heute Morgen nicht auf 12 Dinge ein. Ich möchte 3 Dinge heute Morgen in den Fokus stellen. Mir sind 3 Dinge wichtig geworden in diesem Text. Es geht um Gottes Sohn, es geht um Gottes Willen und es geht um Gottes Kraft. Das ist alles für uns heute. Es geht um Gottes Sohn, es geht um Gottes Willen und es geht um Gottes Kraft an diesem Karfreitag. Matthäus beschreibt, dass verschiedene Menschen sich an diesen gekreuzigten Christus richten und sich über das auslassen, dass Jesus da hängt, dass Jesus gekreuzigt wird. Dieser Gottessohn wird von verschiedenen Personen tatsächlich benannt, betitelt. Da gibt es diese, die einfach nur so vorbeikommen, die Vorübergehenden, die eigentlich ohne Namen beschrieben werden, und diese Vorüberziehenden, die betiteln ihn und benennen ihn: Bist du nicht Gottes Sohn? Steig doch vom Kreuz runter. Und diese Vorüberziehenden nennen ihn nicht nur bei dem, was er ist, sondern sie zitieren Jesus mit dem, was er von sich sagt. Sie nehmen Worte von Jesus und werfen sie ihm ans Kreuz. Sie bewerfen ihn mit seinen eigenen Aussagen. Sie beschimpfen ihn mit seinen eigenen Worten. Hast du nicht gesagt, du reißt den Tempel ab und baust ihn in 3 Tagen wieder auf? Ja, das war eine Aussage von Jesus. Und bist du nicht der Sohn Gottes? Ja, er ist der Sohn Gottes. Und die Aussagen Jesu, das, wer Jesus ist, wird gegen ihn verwendet im Moment seines Todes. Und genauso handeln die hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, die auch dort sind und genau sich auslassen in der ähnlichen Art und Weise und sagen: Wenn du der König Israels bist, dann steig doch runter. Und erst wenn du runtersteigst, dann können wir auch glauben. Hast du nicht anderen geholfen? Warst du nicht für andere da? Und wieder packen sie Jesus bei dem, wer er ist und das, was er tut und für wozu er gekommen ist. Und sie kränken und verletzen und verspotten ihn mit seinen eigenen Aussagen, mit seinen eigenen Taten, mit dem, wie er in dieser Welt war. Und auch Matthäus hält sehr kurz in diesem Moment, aber auch er nennt diese Mitgekreuzigten, diese 2 Räuber. Er sagt jetzt nicht, womit sie ihn verspotten, das macht der Lukas ein bisschen klarer. Lukas schreibt dazu: Bist du nicht Gottes Sohn, sagt der eine, der gekreuzigt wird. Hilf dir und hilf uns, auch hier wieder. Man verspottet Jesus mit dem, wer er ist. Man verspottet Jesus mit seinen eigenen Worten. Alles, was er gesagt hat, wird in seiner Todesstunde gegen ihn verwendet. Und das Zweite, was an diesem Karfreitag ganz besonders stark rauskommt, ist, dass an diesem Tag Gottes Wille geschieht. Das, was diese Spötter, diese hohen Priester, das, was diese Räuber, was diese ganzen Zuschauer nicht wissen oder unbewusst eigentlich tun, ist, dass jetzt gerade in dem Moment Gott seinen Willen praktiziert. Gott setzt um, was er will. Gott erfüllt seinen Plan. Gott tut, wozu er sich aufgemacht hat. Die Zuschauer wissen das nicht. Die Spötter wissen es nicht. Die Herumstehenden ahnen es nicht. Aber Gott erfüllt jetzt das, was er will. Jesus stirbt als Gottes Sohn. Das ist, was Gott will. Über ihm dieses Schild, Jesus König der Juden, ja, mit einem Schriftzug, mit einem Schriftzug wird Gottes Wille erfüllt. Hier hängt der König der Juden. Es ist nicht nur der Schriftzug, den Pilatus hat anbringen lassen. Nee, die Soldaten nennen ihn auch als König der Juden, als sie ihm da anspucken und schlagen, schon damals in der Kreuzigung, also bevor sie zur Kreuzigung kommt. Schon bei der Geburt von Jesus wird er als König der Juden genannt von den Magiern aus dem Orient. Schon bei Mose wird er angekündigt als der aufgehende Stern Judas, der König der Juden. Und es ist der Segen Judas im 1. Mose 49, dass Jakob Judas segnet und sagt, aus dir kommt der Herrscher mit dem Stab. Und dem wird alles unterstellt werden. 1. Mose 49 geht's los. Gottes Wille wird verkündet. Matthäus schreibt den Juden, Matthäus schreibt Alttestamentleser. Und die Juden kennen und wissen, es gibt den Messias. Und dann wird an diesem Karfreitag Gottes Wille real erfüllt. Gottes Wille wird auch real erfüllt an diesem Karfreitag, nicht nur durch diese Schrift, durch diesen Schriftzug, sondern auch durch das, was passiert, durch das, was getan wird. Ja, sie geben ihm Essig zu trinken. Das haben wir vorhin schon im Psalm gehört, aber auch Psalm 69 schreibt davon, das ist eine Ankündigung auf das Sterben des Messias, dass er Essig trinkt. Seine Kleider werden verlost, auch das wird angekündigt im Alten Testament, dass er unter den Ungerechten gekreuzigt oder dass er da stirbt, dass er bei einem Reichen sein Grab findet. All das wird voraus angekündigt im Alten Testament. Gott hat es punktuell immer wieder wie so einen roten Faden im Vorhinein mitgeteilt. Und jetzt, an Karfreitag, erfüllt sich das. Gottes Wille zeigt sich bei dem, was die Menschen tun, unbewusst tun, aus der Situation heraus tun, aus ihrem eigenen Überlegen heraus tun. Aber es ist Gottes Wille, der geschieht. Völlig gegen Jesus gerichtet, völlig gegen die Jünger gerichtet, völlig gegen jedes Prinzip gerichtet, was man sich unter einem erscheinenden Messias vorstellen kann, aber es ist die Erfüllung des Willen Gottes. Und der Wille Gottes wird auch erfüllt in dem, was Jesus sagt. Auch Jesus nimmt alttestamentliche Worte auf. Matthäus sagt im Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesus ist der Sohn Gottes. Das wird bekannt von den Spöttern. Er wird damit angegriffen mit seinen eigenen Worten. Karfreitag ist das Geschehen vom Willen Gottes mit Schrift, mit Tat und mit Wort. Gott bringt seinen Willen in die Realität der Menschen, die Jesus kreuzigen. Und das Dritte, was mir auffällt in diesem Text von Matthäus, ist, dass sich an diesem Karfreitag auch die Kraft Gottes zeigt. Da steckt ja eine Wahnsinnskraft hinter. Was passiert nicht alles an diesem einen Nachmittag, wo man sich eigentlich aufs Passafest vorbereiten will und noch schnell diese Kreuzigung über die Bühne bringen will, damit man auch in die Feierlichkeiten einsteigen kann? Matthäus schildert relativ viele Details. Der Tempelvorhang zerreißt. Das Allerheiligste der Juden. Im Tempel wurde das Allerheiligste, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr nach besonderen Ritualen, nach besonderen Vorgängen, nach besonderen Riten, nach besonderen Regeln nur eintreten darf, um für das Volk Sühne zu erwirken bei Gott. Dieser Vorhang zerreißt von oben nach unten. Dieser Vorhang ist 4 Finger dick, 30 Ellen lang, und diesen Vorhang zerreißt. Dieser Ort, das Allerheiligste für die Juden, der Ort für Vergebung, für Versöhnung mit Gott, für Reinigung, dieser Ort wird bloßgelegt, blank gemacht. Das ist eine Katastrophe. Das ist die Entheiligung von dem Allerheiligsten, was man sich wünschen kann in seinem Leben, was man braucht für seine Seele, um sein Gewissen wieder erleichtern zu können. Es wird zerstört an diesem Karfreitag. Josephus macht es noch deutlicher. Der Matthäus schreibt ja hier nur, der Tempelvorhang zerreißt, aber Josephus schreibt, an diesem Todesjahr von Jesus, da kommen verschiedene Komponenten. Das Los für Gott kommt nicht mehr ins rechte Maß. Der rot glänzende Wollstreifen zwischen den Hörnern des Sündenbocks, im Levitikus 16 wird es beschrieben, da steht im Tempel, dieser rot glänzende Wollstreifen, der wurde nicht mehr weiß. Die westliche Lampe brannte nicht. Und die Tempeltüren haben sich von selbst geöffnet, schreibt der Josephus. Ja, sind es jetzt Geschichten? Sind es Märchen? Was war der Auslöser, dass dieser Tempelvorhang zerreißt? Wieso brennt da die eine Lampe nicht? Warum gehen die Türen einfach auf? Was ist da los? Ist es Märchenstunde? Das, was für den normalen Juden niemals sichtbar wurde, das Allerheiligste, liegt jetzt für jeden sichtbar offen da. Paulus schreibt so, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört, das ist was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen gegeben, die ihn lieben. Der Stellvertreter, der dafür sorgt, dass Vergebung mit Gott wieder stattfinden kann, dieses Stellvertreteropfer, das ist hinfällig. Das passiert an Karfreitag. Und der Hebräer sagt, lasst uns jetzt freimütig hinzutreten. Jetzt ist die Tür auf. Der Zugang ist offen. Lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und wir Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Der Zugang für Versöhnung, für Frieden mit Gott, der wird gelegt an Karfreitag. Und nicht nur dieser Vorhang zerreißt im Tempel, sondern auch die Felsen zerreißt. Die Gräber gehen auf. Das ist so, als würde alles, was mit dem Tod zu tun hat, zerrissen werden. Das ist so, als würde in dem Moment, als Jesus stirbt, wie sein Leib zerrissen wird, geht dieser Riss auch durch diesen Tempelvorhang bis in die Gräber rein. Und viele, und so steht es bei Matthäus, viele Leiber von Heiligen werden lebendig. Und da merken wir, Matthäus fängt schon an, ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Was passiert denn da jetzt noch? Reicht das nicht? Finsternis? Erde bebt? Reicht das nicht? Ist das nicht schon genug Dramatik? Muss man dann auch noch die Nummer rausbringen? Leiber von Heiligen werden lebendig. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht der Geist des Menschen im Sterben zu Gott zurück. Der Leib bleibt in der Erde. Das wissen wir. Und Matthäus schreibt jetzt, dass Leiber von Heiligen aufstehen. Das erinnert so ein bisschen an Hesekiel 37 mit diesem Meer der Totengebeine, die dann plötzlich sich irgendwie zusammenkommen und aufstehen. Aber uns fällt hier bei Matthäus, da fallen zwei Dinge auf. Einmal spricht der Matthäus davon, dass es eben um Entschlafene geht. Und er spricht davon, dass es um Leiber geht von Heiligen. Also nicht irgendwelche Tote stehen auf, sondern es stehen Heilige auf. Und es stehen auch nicht alle Heiligen auf, sondern es stehen viele Heiligen auf. Also dieses Auferwecken von heiligen Leibern, die dann in die Stadt Jerusalem gehen und vielen Menschen erscheinen, diese Aussage, die bringt viele Fragen mit sich. Da geht ein ganzer Katalog bei uns los. Was ist denn jetzt passiert? Viele Leiber erscheinen vielen Heiligen, erscheinen vielen Menschen. Wie müssen wir das zuordnen? Die Ausleger, die haben viele Fragen hier. Es gibt keine befriedigende Antwort, keine endgültige Antwort. Wir haben nur einen kleinen Hinweis im Vers 53, da gibt uns der Matthäus ein bisschen eine Hilfe. Sie kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung. Und sie gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also wir kriegen nur eine zeitliche Zuordnung, dass dieses Auferstehen von diesen Heiligen nach der Auferstehung von Jesus war. Aber wie lange die in der Stadt waren, ob sie nochmal gestorben sind, wie auch immer, all diese Detailfragen, die kriegen wir hier nicht beantwortet. Wir wissen nur, der Zerriss vom Vorhang, der Zerriss der Felsen und der Gräber und der Zerriss von Jesu Leib, das alles schreit zusammen. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das Alte ist erfüllt. Das Neue lebt. Ein neues Leben. Eine neue Richtung, eine neue Ära, ein neues Kapitel, ein neuer Anfang, ein neues Leben kann stattfinden mit dem, was da in Golgatha passiert. Zutritt, freier Zugang zum Allerheiligsten für jeden Menschen. Sieg über jedes Grab und über jeden Tod. Durch den, der da hängt. Durch diesen Gottessohn. Und das scheinen so manche, die dabei stehen an diesem Kreuz, langsam zu begreifen. Der Hauptmann, direkt da, eigentlich eingeteilt, der hat eine Schicht zu schieben, diesen Jesus zu bewachen, damit da kein Zeugs passiert, ne? Der kriegt mit, dass das, was da passiert, das, was in der Natur passiert, dass es ein großes Zeugnis dafür ist, dass es hier mit dem Sohn Gottes zu tun hat. Dass er glauben kann. Alles, was passiert an Karfreitag, führt dazu, dass dieser Hauptmann, dieser Befehlshaber zu diesem Schluss kommt, das ist Gottes Sohn. In diesem Leid, in diesem Spott, in diesen Ängsten, in diesem endgültigen, katastrophalen Zustand für einen Juden das Allerschlimmste, wenn der Tempel, wenn der Vorhang zerreißt, wenn die Erde bebt, es mitten am Tag Nacht wird, wenn die ganze Natur schreit, schafft es Gott in seiner Kraft, Menschenherzen zu erreichen und sie zu sich zu ziehen, dass sie zum Glauben finden, selbst in der dunkelsten Stunde der Weltgeschichte. Jesus ist Gottes Sohn. Das Wort des Lebens wird gegen ihn geworfen mit Spott und mit Verachtung. Gottes Wille geschieht an Karfreitag. In Schrift, in der Handlung und in den Worten. Und Gottes Kraft wird sichtbar, die selbst in dieser Stunde retten kann. Was für eine Genialität Gottes. Selbst in dieser schlimmsten Stunde, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst in dieser Stunde hat er Wirkungskraft für dich und für mich. Und aus dieser Kraft heraus beginnt das neue Leben, das dann 3 Tage später historisch real für alle Menschen sichtbar wird. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, du hast dich von diesem Weg nicht abbringen lassen, den du gern vermieden hättest, aber deine Liebe zum Vater und deine Treue, die haben diese Kraft Gottes in diese Welt hineingebracht. Und du hast alles erduldet, du hast den Willen des Vaters erfüllt. Und dein Sterben hat dazu geführt, dass Gottes Kraft in unserem Leben, in unserer Seele wirksam werden kann. Danke. Danke dafür. Amen.